Radio 1.
Das Jahr ist noch jung, doch schon hatte das Berliner Ensemble eine großartige und gefeierte Premiere, Antigone. Etwa 2500 Jahre ist es her, dass Sophokles die Tragödie geschrieben hat. Und wie es oft so ist mit diesen antiken Stoffen, die Geschichte ist alt, aber die Menschen und ihre Probleme, die sind universell. Das ist auch und gerade in der Inszenierung des niederländischen Regisseurs Johan Simons nicht anders. Warum das so ist, das erfahren wir jetzt von der wundervollen Schauspielerin, die neben Jens Harzer und Kathleen Morgeneier auf der Bühne steht. Herzlich willkommen, Constanze Becker. Hallo Constanze.
Hallo Marion.
Ich kann mich erinnern, das letzte Mal, als du hier warst, war 2023, war es Phaedra. Phaedra in Flammen.
Ja. Ja, richtig. Ja, ich erinnere mich
auch. Du musst dich nicht erinnern.
Doch, ich tue.
Genau. Jetzt also Antigone, vielleicht nochmal kurz zur Geschichte. Tatbestand, Antigone, Tochter von Ödipus, lehnt sich gegen den König von Theben Kreon auf. Das ist also so in einem Satz zusammengefasst.
Ja, das stimmt, ja.
So, das ist erstmal richtig. Warum?
Das ist etwas kompliziert und vielleicht auch für heutige Verhältnisse ein bisschen schwer zu erklären. Es geht um zwei Sichtweisen von Recht oder von Vernunftdenken in Bezug auf Religion und auf Recht. Und zwar Kreon vertritt den Staat, also vertritt das Gesetz eigentlich. Und Antigone beruft sich auf ein universelles, göttliches Recht, was ihr befiehlt, den Bruder, der sich gegen die Stadt gewandt hat, zu beerdigen, was Kreon verboten hat. Und da widersetzt sie sich.
Genau, das ist wunderbar zusammengefasst. Also im Prinzip dieser große Konflikt, was steht eigentlich, was steht über dem anderen? Ne? Also das staatliche Recht, beziehungsweise das von Kreon manifestierte Recht oder ausgerufene Recht und das göttliche Recht. Ich beerdige meinen Bruder, wie er es verdient hat. Das heißt, Recht trifft auf Gerechtigkeit. Das ist ja, glaube ich, oder das die gefühlte Gerechtigkeit. Ne? Also sie will ihrem Bruder Gerechtigkeit zukommen lassen und obwohl er gegen Gesetze verstoßen hat. Also das ist quasi der Konflikt. Jetzt könnte man meinen, also bevor wir jetzt zu der Inszenierung kommen, Kreon ist eigentlich der Unerbittliche, der Böse. Das ist aber, glaube ich, auch ein bisschen zu einfach gedacht. Ne? Also ist das bei Sophokles ist es, glaube ich, auch nicht so, ne? Oder?
Ich kann das nicht sagen. Das liegt natürlich auch mal ein bisschen an der Tendenz zu einer Übersetzung. Und wir haben uns für Hölderlin entschieden, was es auch nicht leichter gemacht hat. Vor allem, weil Hölderlin selber auch Übersetzungsfehler, den Grund habe ich vergessen, warum, hat irgendwie eine falsche Vorlage gehabt oder er hat richtige Irrtümer. Ihm fehlte eine Seite oder irgendwas. Also es gibt richtig kryptische Stellen, die nicht ganz korrekt übersetzt sind und damit muss man dann auch umgehen. Aber es ist eine wunderbare Sprache, aber eben zum Verständnis auch nicht unbedingt leichter. Und ich glaube eigentlich, ich habe Kreon nie so gelesen oder mich hat das nie so interessiert, den als reinen Machtmenschen darzustellen. Ich glaube auch, dass viele Menschen durch die Macht erst zu etwas werden und nicht von vornherein so sind. Und das Interessante an dieser Figur, die ich wirklich viel, auch psychologisch viel reicher finde eigentlich als Antigone, weil sie sich auch wandelt im Laufe des Stückes, was Antigone eigentlich nicht tut, dass ein Mensch ist, der eigentlich aus der zweiten Reihe gezwungen war zu treten. Also eigentlich hätte er die Thronfolge gar nicht angetreten, aber dadurch, dass Ödipus und die beiden Söhne von Ödipus tot sind, übernimmt er eben als Bruder der Frau von Ödipus die Macht und ist darauf eigentlich nicht vorbereitet und hat deswegen auch gar nicht so die Tools erstmal, um diese Ordnung wiederherzustellen. Also es geht um ein Land, das vom Krieg wirklich verwundet ist, dort eine neue gesetzliche Ordnung wieder reinzubringen. Mhm. Und das versucht er, indem er sagt, es gibt Menschen, die sind für die Stadt und es gibt Menschen, die sind dagegen. Er unterscheidet klar zwischen Freund und Feind, um diese Ordnung, um überhaupt eine Ordnung erstmal wiederherzustellen. Und gegen diese Ordnung widersetzt sich eben seine Nichte, womit er, glaube ich, überhaupt nicht gerechnet hat. Wenn sich jemand widersetzt, dann wird er getötet, festgenommen, wie auch immer, unschädlich gemacht, aus dem Weg geräumt. Aber dass jemand aus der eigenen Familie das wagt, damit hat er, glaube ich, nicht gerechnet. Und das wirft ihn mehr, ja, im Laufe des Stückes immer mehr aus der Bahn.
Also so wie du es beschreibst, ist es ja wirklich, und das macht ja eigentlich so griechische Tragödien oder antike Dramen ja immer so interessant, dass es mit Menschen, die in bestimmten Situationen sich so oder so verhalten, ne, in Machtpositionen, wie auch immer, Familienstrukturen spielen eine Rolle und so weiter, natürlich dramatisch zugespitzt. Es gibt Mord und Totschlag, auch hier wird das nicht anders sein. Jetzt ist eure Inszenierung, wenn ich das richtig verstehe, nochmal wie, fast wie eine Versuchsanordnung am Anfang. Ne? Also es stehen drei Leute auf der Bühne. Jens Harzer,
Madeleine Morgeneier,
Und du. Und es geht erstmal darum, wer spielt eigentlich welche Rolle. Ist das richtig?
Ja, also ein bisschen ist das so, weil der Regisseur Johann Simons, der wirklich eine ganz faszinierende Persönlichkeit ist. Der ist 79 Jahre alt und macht seit vielen, vielen Jahren Theater und hat nach wie vor eine Energie, das ist unfassbar. Und der hat sich eigentlich so als Ausgangspunkt genommen, dass es wie drei Kinder sind, die in den Ruinen dieser Stadt, dieser Geschichte ihre eigene Geschichte suchen, auch ihre eigene Vergangenheit suchen. Also eigentlich Kinder mit einem großen Trauma, eigentlich natürlich die beiden Antigone und Ismene, die eben dieses Schicksal der Eltern, die Blendung des Vaters, den Selbstmord der Mutter, all dieses ganze Schreckliche, den Tod der Brüder, die sich gegenseitig getötet haben, all das miterleben mussten und nun versuchen, in diesem Scherbenhaufen diese Geschichte nachzuspielen, nachzufühlen, nachzuleben. Mhm. Und da kamen wir irgendwie darauf, dass niemand Kreon sein wird. Und dann bekam ich das.
Wie das kam wirklich jetzt in der Probenarbeit?
Nein, als Spiel.
Also es ist schon so inszeniert.
Ja, weil natürlich Kreon insofern der Buhmann ist, weil er die Entscheidung trifft und auch die falschen.
Ja.
Also im Sinne des Stückes.
Wie ist denn das, also wenn du Kreon spielst ja Kreon dann, weil nichts anderes übrig bleibt.
Ja. Genau.
Du hast ja auch mal Antigone gespielt.
Ne? Ich habe auch mal Antigone gespielt.
Ja, genau, ja. Du hast ja eigentlich alle durch, mehr oder weniger. Nein, du hast sie nicht alle durch.
Ja.
Du hast Medea gespielt, du hast
viele habe ich.
Phaedra.
Die kommen ja auch immer wieder in unterschiedlichen Stücken, tauchen die ja auch immer wieder auf.
Ja. Nun ist ja, du hast gerade Hölderlin, also die Sprache, die vielleicht ein bisschen unzugänglich oder spröde ist und vielleicht auch nicht gut gealtert und trotzdem hat ja offenbar seinen Reiz, das in dieser Sprache auch zu spielen, oder ist das?
Ja, also ich liebe schwere Sprache, ich liebe auch Kleist, weil ich das so aufregend finde, den Versuch, es so zu sprechen, dass man es versteht.
Ja.
Es hat einen Sinn und man muss ihn einfach selber durchdringen und ja, und dann üben, ihn so zu sprechen, dass er, also mein Ziel ist immer, dass er so klingt, als wäre es gar nicht alt und fremd und ja, verkünstelt. Und mich hat das sehr überrascht, dass der Johann Simons, der ja auch nicht muttersprachlich Deutsch ist, dass der das so gerne wollte oder zumindest nichts dagegen hatte, als wir so begeistert waren. Und er sagte immer, das ist für ihn wie ein zweiter Dichter. Also er hat mit zwei Dichtern zu tun, mit Sophokles und mit Hölderlin. Und das fand er irgendwie ganz aufregend.
Ja. Jetzt seid ihr, also wie gesagt, es ist immer ausverkauft. Alle Vorstellungen sind ausverkauft. Nun ist ja, glaube ich, auch jeder Abend, ich weiß nicht, wie oft ihr habt ja noch nicht so oft gespielt. 15.
Nein.
Januar war Premiere.
Dreimal.
Ja.
Zweimal
auch,
oder
drei. Ist auch jeder Abend anders, ne? Also wie ist da... ich meine, das Publikum ist jedes Mal anders, es reagiert vielleicht anders, die Dynamik ist eine andere. Kann man das nach dreimal schon sagen? Also ist man ja noch nicht nach...
Noch nicht so richtig. Wir konzentrieren uns noch sehr auf den Text und auf das, was wir da machen, weil das... Wir haben so ein hängendes Bühnenelement, also eine mit Papier bespannte weiße Wand. Und die verhält sich immer anders. Also sie steht irgendwie immer schief, je nachdem, wie warm es ist, wie die Klimaanlage eingestellt ist, wie viele Leute unten sitzen. Und wir müssen uns noch ein bisschen einspielen. Also es ist noch nicht so, dass wir sagen können, das Publikum heute war ganz anders
Okay.
als das letzte Woche.
Aber das ist total interessant, wenn man einfach mal sieht, wir sind das Publikum, wie geht's eigentlich euch auf der Bühne? Und bei uns ist noch immer Constanze Becker, sie gehört zum Berliner Ensemble, hatte vor kurzem Premiere mit Antigone. Ich habe schon gerade gesagt, du hast schon oft Figuren aus antiken Dramen gespielt. Medea läuft im Berliner Ensemble irgendwie über 100 jetzt schon.
Ja, wir hatten die 100. Vorstellung. Also nicht, wir haben es ja aus Frankfurt mitgenommen.
Ach so, aus Frankfurt mitgenommen, genau.
Ja, ja, genau. Aber wir hatten jetzt 100 Vorstellungen.
Ja, dann Phaedra, Antigone und also ich glaube, Antigone war auch mit Michael Thalheimer in Frankfurt auch. Genau. Du hast mal irgendwann, also was ist für dich überhaupt der Reiz so einer antiken Figuren? Du spielst ja noch ganz andere Figuren auch, aber antiken Figuren, diese zu spielen, auch gerade in so einer alten Sprache, du hast schon gesagt, dass das für dich sehr, sehr reizvoll ist, gerade auch so Hölderlin-Übersetzung, Übersetzung zu spielen.
Naja, man muss sagen, die Stücke sind einfach gut, sonst hätten sie nicht 2500 Jahre überdauert. Sie sind Krimis, also man weiß nie genau, warum es letztendlich dann so kommt, wie es kommt. Sie sind psychologisch komplex und ich zeige gerne Irrtümer auf der Bühne. Und zwar nicht, weil Menschen zu blöd sind, sondern weil sie an etwas glauben, was sich als falsch herausstellt. Und ich finde das wahnsinnig tröstlich, auch sowas zu sehen. Ich sehe mir gerne auch Filme, ich lese Bücher, über dieses Thema sehr gerne, weil ich das sehr tröstlich finde, wenn andere sich irren, weil ich irre mich auch. Und ich finde das zutiefst menschlich. Und jemandem dabei zuzusehen, wie das passiert, in ganz kleinen Schritten, finde ich wahnsinnig reizvoll und spannend.
Ja. Du hast mal, ich glaube, wir haben ja das letzte Mal gesprochen, als du mit Phaedra hier bei uns warst, da habe ich dich das, glaube ich, auch schon gefragt und du hast gesagt, es ist manchmal, dass es so seltene Momente gibt, wo Spiel und Realität auf der Bühne verschwimmen. Das passiert, also wenn man jetzt also die Häufigkeit des Spiels, also jetzt seid ihr beim dritten Mal, dass ihr Antigone gespielt habt in dieser Inszenierung, aber Medea zum Beispiel schon über 100 Mal inzwischen, wo man irgendwann sagt, es fließt. Also vielleicht kannst du das mal beschreiben. Also es wirklich sagt, okay, wir müssen jetzt hier nicht ständig irgendwie uns überprüfen im Spiel und mich selbst überprüfen, sondern es fließt, so dieser Moment.
Ja, also es gibt ganz unterschiedliche Formen von Fließen. Es gibt eine Routine und es gibt wirklich das Geschenk guter, seltener Arbeiten, wo viel im Moment passiert und wo man dann irgendwann auch die Sicherheit hat, es geschehen zu lassen. Also bei Medea stelle ich mich, ich muss mich da auch nicht einfühlen in irgendwas, sondern ich stelle mich auf die Bühne und dieser Text passiert und dieses Stück läuft ab und ich versuche, jedes Mal denke ich mir kurz, vielleicht geht es anders aus, vielleicht gibt es einen Ausweg. Ich muss ihn nur finden und versuche mich Satz für Satz daran zu orientieren, wo es hingehen könnte. Mhm. Und das ist ein wahnsinniger Genuss, auch wenn man spürt, dass man das Publikum daran teilhaben lassen kann. Also dass man nichts Vorgefertigtes abliefert und vorspielt und sagt, das haben wir so einstudiert, das zeigen wir jetzt, sondern wenn man es in dem Moment geschehen lassen kann.
Ja. Gibt es da manchmal auch so Sätze, also das kannst du jetzt, musst du jetzt gar nicht an einem bestimmten Satz oder Beispiel festmachen, aber so ein Moment, wo man sagt, okay, diesen Satz habe ich jetzt auch schon 100 Mal gesagt und jetzt plötzlich hat der für mich eine ganz andere Bedeutung, vielleicht weil ich aus einem anderen Tag komme, weil ich aus einem...
Ja, das gibt es.
Ja?
Also ich weiß jetzt kein Beispiel, aber das gibt es auf jeden Fall, ja.
Weil das hat irgendein Kollege hat das von dir mal beschrieben und gesagt, okay, da habe ich plötzlich diesen Satz ganz anders verstanden, weil am Tag mir etwas widerfahren ist.
Ja, oder
Satz,
wie die politische Situation gerade ist, wenn was passiert.
Ja.
Natürlich denkt man das dann mit.
Und da nochmal zurückkommend auch jetzt zu Antigone, also Sophokles hat das geschrieben, 2500 Jahre, das war die Geburt der Demokratie, da geht es ja auch darum, ne?
Ja.
Also welche Machtverhältnisse, wie viel Macht hat ein Regent in dem Fall, um Gesetze zu machen, beziehungsweise außer Kraft zu setzen?
Ja.
Ja. Ja. Das ist gar keine Frage gewesen.
Ich kann nur, ja.
Ja, ja. Nee, war jetzt auch nur. Aber das macht ja das Stück auch wahrscheinlich auf dieser Ebene irgendwie interessant, oder? Dieses Thema, also die Auseinandersetzung, die da geführt wird.
Ja, trotzdem glaube ich nicht, dass es Creon nur darum geht, seine autoritäre Meinung durchzusetzen. Ja. Also da stehen sich nicht... Antigone ist keine demokratische Figur. Eigentlich ist die noch viel starrer als Creon. Creon ist eigentlich fast schon ein Politikertyp, wie wir ihn heute uns vorstellen können. Antigone ist aus einer völlig anderen, noch götterverbundenen Zeit. Mhm. Also die beruft sich nicht auf will auch nichts wissen von derzeitigen politischen Problemen, die vielleicht Leute dahin bringen, so zu handeln. Sondern die sagt, es gibt ein göttliches Gesetz und daran ist nichts zu rütteln.
Mhm. Ja, total faszinierend. Also ich finde das wirklich interessant, also wie du gesagt hast, diese 2500 Jahre alten Stoffe, wie universell die sind, ob man die jetzt in großen gesellschaftlichen Kontexten sieht oder eben wie bekloppt wir nach wie vor sind oder wie oft wir uns irren, warum wir uns irren und wie wir dem dann da auch folgen können bei euren Figuren. Um jetzt mal kurz wegzugehen vom Theater, also wir gehen überhaupt nicht weg vom Theater, weil du bist ja da am Theater. Ich wollte jetzt mit dir nochmal über deine Geschichte sprechen, die Zeit haben wir gar nicht mehr.
Oh.
Ich habe mir neulich gerade nochmal, ich habe mir auch beim letzten Mal drüber gesprochen, den Film Die Spielwütigen angeguckt von Andres Feil. Ja. Weil Sophie, die gerade hier war und auch von ihrer Schauspielerinnenwerdung sprach und dem Irrtum, an eine Schauspielschule zu gehen. Und diesem Film folgen wir unter anderem dir, einer spielwütigen Studentin, die an der Ernst Busch anfängt, sich bewirbt und so diesen Weg geht. Über 20 Jahre her, wenn du jetzt zurückdenkst, wie es damals los mit dir ging und die Spielwut hat dich nicht verlassen zum Glück, aber...
Nein, eigentlich hat sich so viel nicht verändert.
Ja.
Ich bin erstaunt, wenn ich mich damals sehe, wie wenig ich konnte. Also das ist ja auch nicht, ich habe ja auch nichts gelernt gehabt. Ich habe sehr wenig Praxis gehabt. Ich habe einfach viel Theater geguckt. Und dann denke ich, ich weiß jetzt, wie es geht, aber ich konnte es halt überhaupt nicht. Aber irgendwie haben das Leute scheinbar da dann doch was gesehen und gedacht, daraus können wir was machen. Aber dieses Gefühl zu wissen, wie es für mich richtig ist, das ist damals gewesen und heute auch noch.
Ja. Dann soll das weiter so gehen. Also jetzt sehen wir dich gerade in Phaedra ja auch.
Nee, das ist schon weg.
Ja. Ach, das ist schon weg. Okay, genau. Aber Medea, Drei-Groschen-Oper, immer ausverkauft. Auch Antigone, die nächsten Vorstellungen, alle ausverkauft. Aber es gibt ja immer neue. Und man kann immer probieren, an der Abendkasse noch Karten zu kriegen.
Ja,
Die Chance gibt es dann auch immer noch. Was passiert noch in dieser Spielzeit? Gibt es da irgendwas, was du schon sagen kannst?
Ja, also was ich bestimmt sagen kann, Anfang März fange ich an mit Drei Schwestern, mit Matija Koleschnik. Ja. Da freue ich mich sehr drauf. Ein schönes Ensemblestück und ich warte seit langem darauf, mit dieser Regisseurin zu arbeiten und freue mich da sehr drauf.
Dann freuen wir uns gemeinsam mit dir darauf und dann freuen wir uns aber, dich auch in allen anderen Rollen zu sehen. Dankeschön, Constanze Becker.
Vielen Dank.
Dankeschön.
Danke. Tschüss.